Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 10, es sind die Verse 26 bis 39. Dort lesen wir: Wir haben die Wahrheit kennengelernt. Wenn wir jetzt wieder vorsätzlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr, um unsere Sünden gut zu machen. Wir müssen dann ein schreckliches Gericht fürchten, denn wie ein Feuer wird Gottes Zorn alle vernichten, die sich gegen ihn auflehnen. Wer gegen das Gesetz Moses verstößt, wird ohne Mitleid getötet, wenn seine Schuld durch zwei oder drei Zeugenaussagen festgestellt ist. Um wie viel schlimmer wird dann bestraft werden, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes, das ihn rein und heilig gemacht hat, wie eine gewöhnliche Sache abtut und den Geist beleidigt, dem er die Gnade verdankt. Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich werde Vergeltung üben und sie für alle Bosheit hart bestrafen. Es heißt an derselben Stelle auch, der Herr wird seinem Volk das Urteil sprechen. Dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich. Erinnert euch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Liebe Geschwister, wir setzen heute Morgen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Und mit unserem heutigen Text treten wir dabei gewissermaßen in den Schlussteil dieses Briefes ein, in den Schlussteil dieser Predigt oder man könnte auch sagen dieser Sammlung von Predigten. Und dieser letzte größere Teil ist dabei deutlich ermahnender Natur. Wir erinnern uns, im Hebräerbrief finden wir vornehmlich zwei Textarten, Erklärungen und Ermahnungen. In den erklärenden Abschnitten legt der Autor seinen Hörern etwas dar. Ja, er macht ihnen etwas deutlich, legt ihnen etwas auseinander. Ja, da macht er etwas über Christus und sein Werk deutlich. Ja, da vermittelt er ihnen Wissen. Und in den ermahnenden Abschnitten dann ruft er sie zu angemessener Reaktion auf. Zu einem Verhalten, das zu den vermittelten Fakten passt. Ja, er ruft sie zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus auf. Und dieser letzte größere Teil, in den wir heute eintreten, der gehört zu diesen ermahnenden Abschnitten. Und was für diesen übergeordneten Abschnitt gilt, das gilt auch für unseren heutigen Text. Ja, in unserem heutigen Text finden wir, das habt ihr sicherlich gemerkt, eine scharfe Ermahnung, eine Warnung. In ihnen warnt der Autor die Hebräer vor der Abkehr von Jesus Christus. Er hatte dies innerhalb des Briefes schon einmal getan, in Kapitel 6, zu Beginn des zweiten Hauptteils. Ja, wir hatten in der Lesung davon gehört. Also in Kapitel 6, vor diesem zweiten Hauptteil, und das heißt vor seinen Ausführungen über die besondere Hohepriesterschaft des Sohnes Gottes und seines besonderen Opfers. Ja, dort schon warnte er seine Leser, seine Hörer vor einer solchen Abkehr. Und hier nun greift er diese Ermahnung wieder auf, unmittelbar nach dem Ende des zweiten Hauptteils. Eben nachdem er ihnen etwas über die Hohepriesterschaft des Sohnes Gottes mitgeteilt hat, nachdem er ausführlich über den vortrefflichen Dienst von Jesus Christus gesprochen hat, über sein vortreffliches Opfer, dieses Opfer, das uns mit Gott versöhnt hat. Also hier nun erneut diese Ermahnung. Und ganz ähnlich wie in Kapitel 6 gliedert sich diese Ermahnung in zwei Teile. Im ersten Teil finden wir da zunächst diese ernste Warnung vor dem Abfall. Ja, und Informationen darüber, worum es sich bei diesem Abfall überhaupt handelt, was diesen Abfall ausmacht, auch wer diesen Abfall begeht oder begehen kann und auf welche Weise. Und im zweiten Teil geht es dann um die Vermeidung dieses Abfalls. Ja, da macht der Autor deutlich, wie dieser Abfall vermieden werden kann. Oder besser gesagt, wie dieser Abfall vermieden wird. Der Abfall von Jesus Christus und was uns Christen vor dieser Sünde bewahrt. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Punkt 1 heute Morgen, der Abfall von Jesus Christus und seine Folgen. Ich lese uns noch einmal diese scharfe Warnung. Diese Verse 26 bis 31. Da heißt es, wir haben die Wahrheit kennengelernt. Wenn wir jetzt wieder vorsätzlich sündigen, gibt es kein Opfer mehr, um unsere Sünden gut zu machen. Wir müssen dann ein schreckliches Gericht fürchten, denn wie ein Feuer wird Gottes Zorn alle vernichten, die sich gegen ihn auflehnen. Wer gegen das Gesetz Moses verstößt, wird ohne Mitleid getötet, wenn seine Schuld durch zwei oder drei Zeugenaussagen festgestellt ist. Und wie viel schlimmer wird dann bestraft werden, wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes, das ihn rein und heilig gemacht hat, wie eine gewöhnliche Sache abtut und den Geist beleidigt, dem er die Gnade verdankt. Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich werde Vergeltung üben und sie für alle Bosheit hart bestrafen. Es heißt an derselben Stelle auch, der Herr wird seinem Volk das Urteil sprechen. Dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich. Also, liebe Geschwister, hier zunächst diese ernste Warnung vor dem Abfall. Dabei scheint auf den ersten Blick ja gar nicht klar, dass dies hier das Thema ist, dass es hier um die Abkehr von Jesus Christus geht. Aber genau darum geht es hier, um nicht weniger. Der Autor knüpft hier in Vers 26 direkt an das Vorhergehende an. An Kapitel 10, Verse 19 bis 25. Und da ganz besonders eben an Vers 25, an die Aussage, die dort stand. Dort sprach der Autor über das Fernbleiben von der Gemeinde. Ich lese uns den Vers einmal. Da hieß es, einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Wir hatten in der letzten Predigt gehört, was dieses Fernbleiben hier meint. Ja, bei diesem Fernbleiben ging es nicht um ein bloßes Versäumen von Gemeindeveranstaltungen. Es ging hier nicht um Leute, die wohl sonntags, aber nicht mittwochs kamen. Nein, dieses Fernbleiben war vielmehr dauerhaft und konsequent. Der Autor meinte hier eine wirkliche Abwendung von der Gemeinde. Einige Hebräer hatten ganz offensichtlich unter dem Druck der Verfolgung ihr Christsein aufgegeben. Sie hatten die Gemeinde verlassen. Sie kamen seit einiger Zeit schon überhaupt nicht mehr. Und der Autor macht dies hier auf zweifache Weise deutlich. Einmal gebraucht er für die Bezeichnung des Fernbleibens einen ganz bestimmten griechischen Begriff. Er gebraucht den Begriff, der im griechischen Alten Testament die Bundesuntreue Israels bezeichnet. Und zweitens verweist er am Ende von Vers 25 auf den Tag des Herrn. auf den endzeitlichen Gerichtstag Gottes, im Alten Testament regelmäßig mit zwei Ereignissen verbunden. Einmal mit der endzeitlichen Sammlung des Gottesvolkes und dann aber auch mit dem Gericht über diejenigen, die nicht zu diesem Volk gehören. Der für Fernbleiben gewählte Begriff und der Hinweis auf den Tag des Herrn, beides macht deutlich, was für ein Verhalten hier im Blick ist. Es geht hier um einen wirklichen, dauerhaften Abschied von der Gemeinde, um die Abwendung von der christlichen Gemeinschaft und damit um die Abwendung von Jesus Christus selbst. Und mit dieser Aussage sind wir schon voll in den Überlegungen zur Apostasie, zum Abfall von Jesus Christus. Und wir können schon einmal festhalten, der Abfall von Jesus Christus zeigt sich am Verlassen der christlichen Gemeinschaft, am Verlassen der Gemeinde. Das ist heutzutage ein bisschen schwierig, weil wir so viele Gemeinden haben und man den Eindruck hat, Leute verlassen alle Nase lang irgendwelche Gemeinden. Aber hier ist eben nicht irgendeine Gemeinde gemeint, sondern die Gemeinde überhaupt. Denn die Abwendung von jedweder christlichen Gemeinschaft, das ist letzten Endes die Abwehr von Jesus Christus selbst. Unsere Väter im Glauben haben dies gewusst und sie haben es in ihren Bekenntnissen, ja, die auch unsere Bekenntnisse sind, formuliert. Im niederländischen Glaubensbekenntnis heißt es beispielsweise dazu im 28. Artikel: Wir glauben, dass weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden, und außer ihr kein Heil ist, keiner, welcher Würde oder welchen Namen er auch haben mag, sich ihr entziehen oder von ihr trennen darf, um nur mit seinem eigenen Umgang zufrieden, allein und abgesondert zu leben, sondern dass alle und jeder verpflichtet sind, sich mit dieser Gemeinschaft zu verbinden und zu vereinigen, die Einheit der Kirche sorgfältig zu bewahren und sich ihrer Lehre und Zucht zu unterwerfen, den Nacken freiwillig unter das Joch Christi zu beugen und gleich wie gemeinsame Glieder desselben Leibes zur Erbauung der Brüder zu dienen, wie Gott einem jeden seine Gaben verliehen hat. Ferner ist es, damit dies umso besser beobachtet wird, aller Gläubigen Pflicht, sich nach dem Wort Gottes von allen denen zu trennen, welche außer der Kirche stehen, und sich mit dieser Gemeinschaft und Vereinigung der Gläubigen zu verbinden, wo nur Gott sie errichtet hat, wenn auch feindliche Verordnungen der Fürsten und Obrigkeiten es verbieten, selbst wenn denen, die dies tun, Strafe am Leben und durch den leiblichen Tod angedroht wird. Wer sich daher von dieser wahren Kirche trennt oder sich ihr anzuschließen weigert, widerstrebt offenbar dem Gebot Gottes. Also, der Abfall von Christus geht mit einer Abwendung von der Gemeinde einher. Ja, mit einer konsequenten Abwendung von der Gemeinde. So war es bei den Hebräern und so ist das im Grunde immer. Beides gehört gewissermaßen zusammen. So viel können wir hier schon einmal festhalten. Aber in unserem Text erfahren wir noch mehr über den Charakter dieses Abfalls. In Vers 26 spricht der Autor von der Erkenntnis der Wahrheit. Er sagt dort, dass die Hebräer und er die Wahrheit kennengelernt hätten. Ja, sie hatten das Evangelium gehört und sie hatten es verstanden. Sie hatten begriffen, wer Jesus Christus ist und was Jesus Christus getan hat. So, wie es der Autor ihnen in seiner Predigt bisher mitgeteilt hatte. Ja, sie hatten alles verstanden und sie waren sich dessen voll bewusst. Und hier wird ein zweites Charakteristikum des Abfalls von Jesus Christus deutlich. Dieser Abfall von Jesus Christus, der geschieht sehr bewusst. Ja, das ist nicht etwas, was so nebenbei geschieht, was man vielleicht selbst gar nicht mitbekommt. Nein, wer sich von Jesus Christus abwendet, der weiß das. Ja, der ist sich dessen bewusst. Ein Apostat vollzieht die Abwendung von Jesus Christus nach gründlicher Überlegung. Ja, das ist es ja gerade, was diese Sünde so abscheulich macht. Wir werden das noch sehen. Also ein solcher, der sündigt vorsätzlich, wie es in Vers 26 heißt. Wichtig, vorsätzliches Sündigen, das meint hier an dieser Stelle nicht den Verstoß gegen ein einzelnes Gebot Gottes. Ja, beispielsweise das bewusste Lügen in einer bestimmten Situation, obwohl wir alle wissen, wir sollen nicht lügen. Also hier ist nicht diese Einwilligung in die Sünde gemeint, die wir alle, denke ich, mehr oder weniger kennen und für die wir uns dann nach der sündigen Tat regelmäßig schämen, weil wir es besser wissen. Nein, mit vorsätzlichem Sündigen meint der Autor hier eben sehr, sehr viel mehr. Er meint hier etwas viel Weitreichenderes. Er meint eben, wie schon dargestellt, die bewusste, die wohlüberlegte Abwendung von Jesus Christus. Er meint das, was er in Kapitel 3, Vers 12 angesprochen hatte, wovor er dort gewarnt hatte, ja, dass jemand ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Und dass dies hier gemeint ist, macht auch der weitere Verlauf deutlich. Ja, und hier insbesondere die weitere Charakterisierung dieses besonderen Verhaltens in Vers 29. Der Autor verdeutlicht dort, was ein Mensch tut, der sich bewusst von Jesus Christus abwendet. Ja, der alles verstanden hat und dann doch abfällt. Und er nennt da drei Dinge. Er sagt, erstens, wer so handelt, der tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Zweitens sagt er, wer so handelt, der tut das Blut des Bundes als eine gewöhnliche Sache an. Dieses Blut, das ihn doch rein und heilig gemacht hat. Und drittens, wer so handelt, der beleidigt den Geist, dem er die Gnade verdankt. Der Autor gebraucht hier für die Charakterisierung des Abfalls sehr eindrückliche, sehr starke Bilder. Bilder, die geradezu die Abscheulichkeit dieses Abfalls offenbaren. Er lässt hier überhaupt nichts im Unklaren. Nein, er macht sehr deutlich, was passiert, wenn sich jemand von Christus abwendet. Oder genauer, was geschieht, wenn sich ein Glied der Hebräergemeinde von Christus abwenden sollte. Wir wollen diese Aussagen der Reihe nach durchgehen. Also erstens, wer so etwas tun würde, der trete den Sohn Gottes mit Füßen. Der Hebräerbriefautor, der hatte deutlich gemacht, wer Jesus Christus ist. Er ist Gottes letztes Wort. Er ist die finale Offenbarung Gottes. Ja, der, durch den Gott selbst alles am Anfang geschaffen hatte. Und er ist derselbe, dem alle Dinge als Erbe gehören sollen. In ihm tut sich Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise kund. Er überragt alle Schöpfung bei Weitem, weil er selbst Gott ist. Und als dieser Sohn hat er alles vollbracht, hat er das vollbracht, was kein anderer konnte. Er mit seinem einmaligen Opfer am Kreuz hat er uns die Versöhnung gebracht, die Reinigung von unseren Sünden. Von den Toten auferstanden, thront er nun an Gottes rechter Seite. Er ist für alle, die ihm vertrauen, der Begründer ihres Heils geworden. Und überlegen wir, wie abscheulich wäre es da, wenn sich jemand von diesem Sohn abwendet, wenn er in Kenntnis dieser Fakten diesem Sohn den Respekt verweigert. Und die erste Antwort des Autors ist klar, wer so handelt, der tritt ihn buchstäblich mit Füßen. Der behandelt ihn mit äußerster Verachtung. Statt ihm Liebe und Ehrfurcht zu erweisen, der verachtet er ihn zutiefst. Das ist das, was hier gemeint ist, wenn davon die Rede ist, dass Jesus Christus mit Füßen getreten wird. Weiter heißt es, wer abfallen würde, der würde das Blut des Bundes als eine gewöhnliche Sache abtun. Diese Aussage zielt auf die Ausführung der Kapitel 8 bis 10. Da hatte der Autor ja ausführlich die Vortrefflichkeit des neuen Bundes dargestellt und die Vortrefflichkeit des Opfers Christi. Christus hat am Kreuz sein Blut vergossen und er hat uns dadurch mit Gott versöhnt. Er hat unsere Gewissen gereinigt und uns gerecht gemacht. Durch sein Blut können wir jetzt vor Gott bestehen und Gott dienen. Und sein Opfer ist einzigartig. Und wer sich von Jesus Christus abwendet, der verneint diese Einzigartigkeit. Er macht noch mehr, er erachtet dieses Opfer des Sohnes als etwas Gewöhnliches. Ja, als etwas, was eben nicht zu retten vermag. Er weiß dieses Opfer ganz bewusst und wohlüberlegt als wertlos zurück. Er weigert sich, dessen Wert anzuerkennen. Er lehnt es für sich ab. Obwohl er dieses Opfer doch vormals anerkannt hat oder dies zumindest vorgegeben hat. Mit seiner Ablehnung oder mit seiner Abwendung macht er deutlich, dass dies nicht mehr so ist. Und zuletzt heißt es, wer abfallen würde, der würde den Geist beleidigen. Den Geist, dem er die Gnade verdankt. Hier ist ganz offensichtlich der Heilige Geist gemeint, der in der Begründung und Vermittlung des Heils eine ganz wichtige Rolle spielt. Der Hebräerbriefautor hatte dies sehr deutlich gemacht. In Hebräer 9, Vers 14, da hieß es im Hinblick auf das Opfer Christi, denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Also der Heilige Geist, der hat an unserer Erlösung tatkräftig mitgewirkt. In seiner Kraft hat Christus sich als unser Stellvertreter hingegeben. Und damit verdanken alle Christen in gewisser Weise ihm ihr Heil. Und mehr noch, der Heilige Geist ist es auch, der sie mit dem Heil in Verbindung bringt, der in ihnen den Glauben wirkt, der sie im Glauben erhält. Und von daher ist klar, ein Christ, würde er sich von Christus abwenden, der beleidigt diesen Geist. Den Sohn Gottes mit Füßen treten, das Blut des Bundes als eine gewöhnliche Sache abtun und den Heiligen Geist beleidigen. Der Autor gebraucht hier starke Bilder, um deutlich zu machen, was Apostasie ist. Es ist eine Haltung äußerster Verachtung gegenüber dem Heiligen Sohn Gottes. Eine überaus schreckliche Sünde. Ja, eine Sünde, die der Autor selbst in Vers 27 als Auflehnung charakterisiert. Ja, er spricht davon Auflehnung. Was eine solche Auflehnung verdient und gerechterweise bekommt, das macht der Autor ebenfalls deutlich. In Vers 26 nennt er zunächst die logische Konsequenz. Wer Jesus Christus und sein Opfer ablehnt, für den gibt es kein anderes. Der Autor hat ja dargestellt, dass Jesus Christus das endgültige, das wahrhaft sühnende Opfer ist. Ja, das einzige, das mit Gott versöhnen kann. Alle alttestamentlichen Opfer wiesen ja nur auf dieses letzte gültige Opfer hin. Und es ist klar, wer dieses Opfer ablehnt, für den gibt es keins mehr. Christus ist das letzte Wort. Aber das ist nicht die einzige Konsequenz des Abfalls. In Vers 27 nennt der Autor noch eine weitere Folge. Er sagt dort in großer Klarheit, wer so handelt, den wird Gottes äußerster Zorn treffen. Ja, dessen Strafe wird schlimmer sein als alles, was wir aus dem Alten Testament kennen. Ja, der Autor macht das in beängstigender Weise hier in den Versen 28 und 29 deutlich. Er schließt dort vom Geringeren auf das Größere, von der Strafe für die Abwendung vom mosaischen Bund auf die Strafe für die Abwendung vom neuen Bund. Ja, schon die Abwendung vom mosaischen Bund wurde mit dem Tod bestraft. Der von diesem Bund, der durch den neuen Bund weit überragt wird. Und es ist klar, wie viel stärker wird dann die Abwendung von diesem herrlicheren Bund bestraft werden. Wie furchtbar diese Strafe sein wird, das erahnen wir aus Vers 31, wenn der Autor sagt, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich. Hier ist dann nichts anderes zu denken, als an den ewigen Tod, an das ewige Verderben. Liebe Geschwister, der Abfall von Jesus Christus ist alles andere als eine harmlose Sache. Im Gegenteil, ein solcher Abfall ist eine schreckliche Sünde. Eine solche mit ewig währenden schrecklichen Folgen. Und umso drängender ist die Frage danach, wer diese Apostaten sind, wer überhaupt von Jesus Christus abfallen kann. Und was uns vor einem solchen Abfall bewahren kann, oder besser ausgedrückt bewahren wird. Und auf diese wichtigen Fragen gibt uns der weitere Verlauf des Textes Antwort. Womit wir am zweiten Predigtpunkt angekommen wären, dieser lautet, was uns Christen vor diesem Abfall bewahrt. Ich lese uns noch einmal die Verse 32 bis 39. Dort heißt es, erinnert euch doch an die Zeiten, als ihr gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden wart und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf durchstehen musstet. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er versprochen hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Liebe Geschwister, können Christen vom Glauben abfallen oder nicht? Können Christen Apostaten werden oder nicht? Der Formulierung des zweiten Predigtpunktes könnt ihr entnehmen, welche Überzeugung ich hier vertrete. Ich meine nicht, dass wahre Christen vom Glauben abfallen können. Denn wirkliche Christen bleiben bei Christus. Ja, der Hebräerbrief hatte ja gerade das in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich gemacht. Ja, für ihn war ja gerade das Ausharren das wesentliche Echtheitskriterium des Glaubens. Ja, nur ausharrender Glaube ist echter Glaube. Das hatte er schon im bisherigen Verlauf seiner Predigt an vielen Stellen deutlich gemacht. Hebräer 3, Vers 6, da sagt er, sein Haus, Gottes Haus, sind wir die Gemeinde, wenn wir mit Zuversicht und freudigem Stolz an dem festhalten, worauf wir hoffen. Oder Hebräer 3, Vers 14, da sagt er, wir gehören erst wirklich zu Christus, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang geschenkt wurde, bis zum Ende unerschütterlich festhalten. Und dass der Autor in Bezug auf die Hebräer sicher ist, dass sie im Glauben stehen und dass sie ihm nicht abfallen werden, das können wir Vers 39 entnehmen. Dort sagt er ja gerade von sich und den Hebräern, wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Ja, vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Oder denken wir an den Parallelabschnitt, den Fabian uns vorgelesen hat. Auch dort brachte er diese Überzeugung zum Ausdruck. Ja, da lasen wir direkt nach der Warnung vor dem Abfall, aber auch wenn ich so hart rede, meine Lieben, bin ich doch überzeugt, dass es um euch so schlimm nicht steht und ihr gerettet werdet. Also, wahre Christen fallen nicht ab. Dies war die Überzeugung des Hebräerbriefautors und dies machen auch viele andere Stellen aus dem Neuen Testament deutlich. Christen wenden sich nicht vom Glauben ab, weil der Herr selbst sie hält. Und wie er sie hält, darüber wollen wir im zweiten Teil nachdenken. Also, wie bewahrt der Herr seine Leute vor dem Abfall? Welche Mittel setzt der Herr da ein? Wie hält er seine Erwählten auf der Bahn? Antwort: Er gebraucht Wissen. Er gebraucht ganz bestimmte Einsichten, um seine Leute zu bewahren. In unserem Text geht es hier dabei konkret um drei Dinge. Ich habe die auf der Gliederung oder auf dem Gottesdienstzettel in der Gliederung mit abdrucken lassen. Zunächst denken wir einmal an den ersten Teil der Predigt zurück, an diese scharfe Warnung der Verse 26 bis 31. Es ist sehr, sehr deutlich, dass diese Warnung vor dem Abfall bewahren soll. Ja, ganz sicher bewahrt uns eine solche Warnung vor dem Abfall. Ja, diese Warnung ist damit nicht unnütz. Ja, wir könnten ja sagen, gut, Christen fallen nicht ab. Ja, dann brauche ich diese Wahrheit ja gar nicht lesen. Dann kann ich das gleich irgendwie an die Seite packen. Aber nein, hier andersrum wird ein Schuh draus. Christen fallen nicht ab, weil sie sich durch solche Warnungen warnen lassen. Weil sie diese hören und erschauern. Der Christen fallen nicht ab, weil sie Gott fürchten. In Vers 30 heißt es, wir kennen doch den, der gesagt hat, ich werde Vergeltung üben und sie alle für alle Bosheit hart bestrafen. Das heißt an derselben Stelle auch, der Herr wird seinem Volk das Urteil sprechen. Der Christen kennen Gott als unparteiischen Richter. Und sie sind sich darüber im Klaren, dass er die Abwendung von Christus nicht toleriert. Dass die Strafandrohung der Verse 26 bis 31 der Realität entspricht. Und so könnte man sagen, ihre Gottesfurcht hält sie vom Abfall ab. Aber es ist eben nicht nur diese Furcht, die sie auf Kurs hält. Auch ihre Glaubenserfahrungen tragen hierzu bei. In den Versen 32 bis 35, da erinnert der Autor seine Hörer an eine ganz bestimmte Erfahrung, an eine Glaubensprobe aus der Vergangenheit. Ganz offensichtlich war das kurz nach ihrer Bekehrung, dass sie sich Verfolgung gegenüber sahen. Einer harten Probe, aber diese Probe haben sie bestanden. Ja, diese Probe hatten sie bravourös bestanden. Wir erfahren da nichts über den äußeren Anlass. Wir erfahren nur, was sie zu erdulden hatten. Da gab es öffentliche Beleidigungen, öffentliche Misshandlungen, ungerechtfertigte Gefängnisstrafen, dann auch den Raub ihrer Güter. Und wie haben sie darauf reagiert? Antwort: mit vorbildlichem Glauben. Sie haben das Leid geduldig ertragen. Sie waren im Glauben in dieser Prüfung festgeblieben. Ja, sie hatten Christus nicht verleugnet. Und da sorgte einer für den anderen. Und besonders beeindruckend, oder auch beeindruckend, als man ihnen ihre Güter nahm, da ertrugen sie das mit Freude. Sie ertrugen es in dem Bewusstsein, was sie in Jesus Christus haben. Ja, nicht im Traum fiel es ihnen damals ein, Christus zu verlassen. Also dies ist ganz offensichtlich etwas Weiteres, was uns Christen vor dem Abfall bewahren kann, was uns Christen bewahren kann, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Die Erfahrung bereits überwundener Krisen. Ja, die Erfahrung, dass ein Abfall in Schwierigkeiten nicht die einzige Option ist. Die Erfahrung, dass der Herr uns durch Nöte hindurchträgt, dass er uns nicht alleine lässt. Und auch die Erfahrung, welche Freude solche Leiden um Christi willen uns bringen können. Und schauen wir noch in die Verse 36 bis 39. Dort spricht der Autor ganz ähnlich von einer großen Belohnung, von der Belohnung, die dem Glauben zugesagt ist. Ja, die Belohnung, die Christen erhalten, wenn sie durchhalten, wenn sie im Glauben bleiben. Und diese Belohnung ist Christus selbst. Ja, es ist sein Kommen zum Heil seines Volkes. Wie es in Vers 37 heißt, noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann kommt der, den Gott angekündigt hat. Er wird sich nicht verspäten. Liebe Geschwister, der Herr bewahrt sein Volk in der Nachfolge. Er selbst sorgt dafür, dass sie ihm nicht den Rücken kehren. Aber er tut es nicht ohne sie. Aber dennoch ist er es, der sie im Glauben bewahrt. Durch Warnungen vor dem Abfall, durch geschenkte Glaubensproben und darin erfahrene Treue und durch das Voraugenstellen der kommenden Belohnung, die letzten Endes Jesus Christus selbst ist. All diese Dinge motivieren uns, zum Bleiben in der Nachfolge. Alle diese Dinge halten uns auf Kurs. Aber nur noch eine letzte Frage. Wer sagt uns, dass wir keine Apostaten sind? Was kann uns da sicher machen? Was kann dich, was kann mich da sicher machen? Ich denke, die Antwort auf diese Frage haben wir schon in gewisser Weise im ersten Predigtteil bekommen. Ein Apostat weiß, dass er ein Apostat ist. Er kennt sein Herz. Er weiß, dass er nicht an Jesus Christus glaubt. Er weiß, dass er ihn verachtet. Ich für meinen Teil kann mich hier nur dem Urteil des Hebräerbriefautors anschließen. Es ist hier wirklich zu bemerken, dass der Autor nach der scharfen Warnung unvermittelt seinen Hörern zuspricht, dass er, was sie angeht, eines anderen überzeugt ist. Denn so eine scharfe Warnung kann auch ein seelsorgerliches Problem darstellen oder seelsorgerliche Probleme nach sich ziehen. Also er sagt ihnen unvermittelt, was euch angeht, liebe Geschwister, bin ich anderer Auffassung. Und ich für meinen Teil, mir ist es ein Bedürfnis, euch zu sagen, dass es mich oder dass es mir im Hinblick auf euch genauso geht. Ich bin dafür überzeugt oder davon überzeugt, dass ihr keine Apostaten seid, sondern solche, die nicht den Mut verlieren. Nach meiner Überzeugung gehört ihr zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen werden. Denn bedenkt, ihr habt diese Gemeinde nicht verlassen. Ihr habt euch nicht von der Gemeinschaft der Heiligen abgewandt. Und ihr kennt sicher auch das in der einen oder anderen Form, was wir im zweiten Teil der Predigt gehört haben. Ihr fürchtet Gott. Der Textabschnitte wie die Verse 26 bis 31, davon bin ich überzeugt, erfüllen euch mit Furcht. Ihr kennt Glaubensproben. Ihr habt in der Vergangenheit schon welche erlebt und habt sie mit Gottes Hilfe bestanden. Und ihr freut euch auf die Belohnung. Ja, ihr freut euch auf den Himmel. Alles Dinge und Verhaltensweisen, die deutlich machen, dass ihr keine Apostaten seid. Apostaten denken und handeln anders. Aber dennoch gilt, werdet nicht träge im Glauben, sondern ringt weiter darum, im Glauben zu bleiben und den Herrn, euren Gott, zu verherrlichen. Er wird euch bewahren bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Ihm allein, unserem allein treuen Herrn, sei Ruhm, Ehre und Dank. Amen. Amen.